Die Sommerzeit steht vor der Tür und das heißt auch Reisezeit. Wer mit mir schon mal verreist ist, vor allem drei Personen in diesem Raum wissen das, der kennt eine Situation, die sich vor allem bei langen Reisen einstellt, wie etwa nach Ungarn. Wir hoffen sehr, dass wir diesen Sommer fahren können, nachdem wir Barbaras Mutter seit 17 Monaten nicht mehr in Person sehen konnten und Telefon, SMS und Briefe unsere einzige Verbindung waren. Wenn wir nach Ungarn fahren, ist das je nach Route eine Strecke von etwa 800 Kilometern. Und ihr könnt euch vorstellen, dass da ein voller Tank nicht reicht. Über die Jahre haben wir verschiedene Routen durchprobiert. Früher sind wir immer so gefahren, dass wir kurz hinter Komotow in Tschechien vollgetankt haben. Und wenn alles gut ging, kein Stau, kein Gegenwind, dann reichte das Benzin bis kurz nach Budapest. Und natürlich haben wir bereits in Budapest nachgetankt. Aber in manchen Jahren gab es Stau. Und ich weiß noch, wie einmal ca. 30 Kilometer vor Budapest die Tanklampe anging und mindestens eine weitere Person im Auto deswegen ein wenig beunruhigt war. Wir wissen, dass unser gutes 16 Jahre altes Auto recht früh die Tanklampe zeigt, etwa bei einem Fünftel Restfüllung. Und weil ich das weiß, sage ich dann immer, keine Sorge, wir schaffen das. Es reicht noch. Man könnte zwar auch an der Autobahn nachtanken, aber es gibt auch Gründe, das nicht zu tun. Die Preise sind ja da nicht unerheblich höher. Wir sind Gott sei Dank bisher nie wegen Spritmangel liegen geblieben. Bisher ging die Rechnung immer auf. Bisher kamen wir immer sicher an. Aber ich denke, mein Tankverhalten darf man nicht auf das geistliche Leben übertragen. Was ist schlimmer, als irgendwo wegen Panne oder Spritmangel liegen zu bleiben? Das wäre auf dem Weg zur ewigen Heimat nicht mehr weiterzukommen, oder? Wir denken in diesen Wochen in der Bibelstunde darüber nach, wie wir uns auf die Wiederkunft von Jesus vorbereiten sollen. Und wir haben auch schon das eine oder andere Gleichnis von Jesus dazu gelesen. Heute möchte ich ein paar Gedanken mit euch teilen über 10 junge Damen, denn sie kommen in einem Gleichnis vor, was Jesus zu Beginn von Matthäus 25 erzählt hat und was wir vorhin auch in der Schriftlesung gehört haben. In dem Zusammenhang beantwortet Jesus immer noch die Frage seiner Jünger nach dem Ende des Tempels und nach dem Ende der Welt. Ein wichtiger Kerngedanke, haben wir heute früh auch schon gesehen, ist dieses wachsam bleiben. Was bleibt doch anderes übrig, wenn der Herr irgendwann wiederkommt und wir den Tag und die Stunde nicht wissen? Jesus sagt in Matthäus 24, 42 bis 44, so wacht nun, da ihr nicht wisst, zu welcher Stunde euer Herr kommt. Das aber merkt, wenn der Hausvater wüsste, in welcher Nachtstunde der Dieb käme, so würde er wohl wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit. Denn des Menschensohn kommt zu der Stunde, da er es nicht meint. Und auch Paulus schrieb in 1. Thessalonicher 5, wir haben es heute früh gehört, so lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, die schlafen des Nachts und die Betrunkenen sind des Nachts betrunken. Wir aber, die dem Tag angehören, wollen nüchtern sein. Angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und dem Helm der Hoffnung des Heils. Es ist, als ob Christen in einer anderen Zeitzone leben. Draußen ist Nacht, aber wir leben und wachen, als wäre es Tag. Wir gehören zu Gott, zu seinem Reich und sollen so wachsam sein, als ob dieses Kommen noch innerhalb der nächsten Minuten passieren könnte. Und auch das Gleichnis von den 10 Jungfrauen oder Brautjungfern, die eine Hochzeitsprozession begleiten sollen, hat als Kerngedanke im Prinzip das. Bleib wach, der Bräutigam kommt. Und dass Jesus dieser Bräutigam ist, das wissen wir, er hat das selber gesagt. Zum Beispiel, als er die Frage beantworten musste, warum seine Anhänger nicht fasten, da hat er zu den Kritikern gesagt, können denn die Hochzeitsleute trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, wo der Bräutigam von ihnen genommen sein wird. Ja, wir sind eine wartende Gemeinde, die darauf hofft, dass ihr Herr, ihr Bräutigam, bald wiederkommt. Übrigens, wenn ich auf das Warten, wenn ich an das Warten auf eine Hochzeit denke, da sehe ich mich manchmal selbst noch als jungen Mann, Anfang 20, der sich damals gefragt hat, ob er das je persönlich erleben würde, eine Hochzeit. Und die Jünger von Jesus ganz allgemein, ob nun verheiratet oder nicht, haben sich auch zu allen Zeiten gefragt, ob sie das Kommen von Jesus noch zu ihren Lebzeiten erleben werden. Hochzeitsvorbereitungen begannen in Israel schon lange vor dem eigentlichen Hochzeitstag. Wusstet ihr das? Und es gab da insgesamt 3 Stufen. Das erste war die Verlobung, aber ihr dürft nicht an eine Verlobung denken wie heute, wo ein junger Mann sich vor der Angebeteten niederkniet und einen Ring hinreicht. Die Verlobung wurde oft durch die Eltern arrangiert und zwar manchmal noch während die Kinder noch minderjährig waren und einander noch gar nicht kannten. Dann erst später gab es die Verlobungsfeier. Hier wurde dann verbindlich vereinbart, dass es eine Hochzeit geben würde. Man hat gefeiert, es wurde ein Brautpreis ausgehandelt und die Verlobung konnte an diesem Punkt nur noch durch Scheidung aufgelöst werden. Die Eltern von Jesus hätten das beinahe durchgemacht, ne? Denn als Josef erfährt, dass seine Frau, seine Verlobte, schwanger ist, vermutet er das Schlimmste und wollte sie heimlich entlassen. Es ist natürlich nicht dazu gekommen. Aber dann das richtig Große war die eigentliche Hochzeitsfeier. Eine große Feier, die meistens 7 Tage gedauert hat, oft aufgrund der Hitze des Tages in der Nacht gefeiert wurde. Und sie begann damit, dass man die Braut dazu in einem Fackelzug von ihrem Elternhaus zum Haus des Bräutigams geführt hat. Der Zusammenhang einer Hochzeit ist also ein ideales Bild, um etwas zu beschreiben, was länger dauern kann als gedacht. Und nun richtet Jesus die Aufmerksamkeit der Zuhörer auf jene entscheidende Nacht. Und auch hier kommt der Bräutigam nicht so zeitig wie gedacht. Und das wird zum Problem für einige junge Damen, deren Rolle uns aus heutigen Hochzeiten vertraut vorkommt. Sind das nicht die besten Freundinnen der Braut, welche als Trauzeugen wirken? Aus dem Begriff, der hier im Grundtext steht, kann man entnehmen, dass diese Frauen eher Mädchen waren. Älter als die ganz kleinen Mädchen, die man heute zum Blumenstreuen nimmt, aber sicherlich jünger als so manche Trauzeugin heutzutage. In einem Kommentar heißt es, es wären junge Frauen Mädchen gewesen und das scheint in der Erzählung wichtig zu sein. Dass einige von ihnen daran dachten, extra Öl mitzubringen, ist in diesem Alter beeindruckend. Auf diesen Punkt kommen wir noch zurück. Die Hauptaufgabe dieser jungen Damen war es, die Braut zum Bräutigam zu begleiten und dabei den Weg zu erleuchten. Sie streuten nicht, sie leuchteten. Aber es scheint einen Unterschied zu geben. 5 von ihnen werden als klug bezeichnet und 5 als töricht. Na, der Vergleich lautet nicht gut oder schlecht oder gerecht oder böse, sondern klug oder töricht. Aber warum waren die Klugen klug? Und was machte die Törichten zu solchen? Auf den ersten Blick konnte man keinen Unterschied erkennen. Alle waren zum Festmahl geladen und alle hatten gesagt, ja, ich komme, ich mache mit. Alle wollten den Bräutigam sehen. Alle waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort und auch aus dem richtigen Grund. Alle hatten ihre Lampen dabei und alle hatten am Anfang etwas Öl in ihren Lampen. Wahrscheinlich, hier steht ein recht allgemeiner Begriff, waren das eher Fackeln, die an ihrem brennbaren Ende mit Stoff umwickelt waren, welches dann in Öl getränkt war. Alle sind eingeschlafen, während sie auf den Bräutigam gewartet haben. Keine dieser 10 Jungfrauen war so vorbildlich, dass sie zu keiner Zeit mit der Müdigkeit kämpfen musste. Wenn du je Müdigkeit in deinem Glauben verspürt hast, du bist nicht allein. Ich glaube, du bist auch noch nicht disqualifiziert. Es geht hier um etwas anderes. Alle wurden durch den Mitternachtsruf geweckt. Ja, es gibt sogar eine rabbinische Tradition, wonach der Messias um Mitternacht kommen würde. Interessant, ne? Und alle 10 sind aufgestanden, um ihre Lampen oder ihre Fackeln vorzubereiten. Alle schienen gleichermaßen vorbereitet zu sein. Erst bei der Ankunft des Bräutigams wird ein Unterschied sichtbar. Wusstet ihr, dass wenn die Bibel von einem Gericht redet, dabei ein Wort benutzt wird, welches wir kennen? Ein Wort, welches als Verb so viel bedeutet wie trennen, scheiden, auslesen. Und im Gericht wird der Unterschied sichtbar, welcher vorher vielleicht kaum aufgefallen ist. Und als Sachwort heißt Gericht auf Griechisch Krisis. Eine Krise. ist ein Ereignis, wo sichtbar wird, dass man auf etwas nicht richtig vorbereitet war und wo sich nun eine endgültige Trennung oder Auslese vollziehen muss. Die törichten Jungfrauen wussten jetzt, dass sie nicht genügend Öl dabei hatten. Sie hatten sicherlich ihre Fackeln zu Anfang mit Öl getränkt und dachten, dieser Brennstoff würde reichen, bis der Bräutigam kommt. Aber um Mitternacht, als er dann endlich kam, war der Vorrat verbraucht. Was für ein Schreck, was für eine Krise. Sie dachten, sie wären genügend vorbereitet, aber sie waren es nicht. Wäre der Bräutigam, sagen wir, schon um 22 Uhr wiedergekommen, anstatt erst um Mitternacht, so hätte es keine Krise gegeben. Genauso wie man es mit unserem Berlingo mit Rückenwind und ohne Stau von Komotow bis weit hinter Budapest schafft. Eigentlich geht diese Rechnung auf. Aber es kann was dazwischen kommen im Leben. Und hier sehe ich einen Hinweis darauf, was wahre Weisheit in Gottes Augen ist. Kein minimalistischer Glaube, der versucht, so knapp wie es geht durchzukommen. Weisheit sagt nicht, ich mache nur das, was unbedingt sein muss und das muss reichen, den Rest deckt Gottes Gnade ja sowieso ab. Das Tragische ist, wir alle haben genügend viele Erfahrungen gesammelt, wo wir mit minimalem Aufwand schon durchgekommen sind, irgendwo im Alltag. Und das prägt sich uns im Kopf und im Verstand manchmal tiefer ein als die Weisheit Gottes. Wir haben alle bestimmt genug Öl, denn bisher schien es ja auch zu reichen, oder? Ich muss an eine andere Episode zurückdenken, an einem Winterabend. Mein Auto wollte nicht anspringen. Das ist schon lange her. Ich brauchte Starthilfe. Mir fehlte kein Öl, mir fehlte Batterieladung. Und an dieser Stelle, wisst ihr eigentlich, was man bei Starthilfe tun muss? Ich habe mich nochmal informiert. Es ist wie mit der ersten Hilfe, wenn man das nicht immer mal auffrischt, vergisst man vielleicht, ne, was da für Schritte zu tun sind. Und der ADAC, da gibt da folgende Schritte. Er sagt, zuerst den Standort sichern. Ja, das ist nur so eine kleine Nebenstraße, wo das passiert war. Kein großes Ding. Dann das rote Kabel. Damit zuerst den Pluspol des Spenderautos mit dem Pluspol des Autos verbinden, welches Panne hat. Dann das schwarze Kabel. Damit verbindet man zuerst den Minuspol des Spenderautos mit einer metallischen Stelle am Motorblock des Pannenfahrzeugs. Schreibt euch das bitte alle mit. Die nächste Panne kommt bestimmt. Dann viertens, den Motor des Spenderfahrzeugs starten. Fünftens, das Pannenauto starten. Sechstens, beide Autos laufen lassen. Dann Verbraucher wie etwa Lüftung, Radio und Licht beim Pannenauto anschalten, um Spannungsspitzen zu vermeiden. Dann die Kabel entfernen, zuerst das schwarze, dann das rote, genau umgekehrt wie beim Anklemmen. Dann die Verbraucher ausschalten und den Motor des Pannenfahrzeugs weiter laufen lassen. Und zehntens, vorsichtig weiterfahren, möglichst ein größeres Stück, um die Batterie wieder zu laden. Ich muss gestehen, ich war ein bisschen schlampig. Die Panne hatte sich nämlich schon Wochen vorher angedeutet. Mein Fahrzeug sprang manchmal zu dieser Zeit nicht richtig gut an. Also ich hätte das Unheil kommen sehen müssen. Aber ich bin weiter und weiter gefahren. Wisst ihr warum? Weil es immer noch irgendwie ging. Weil es immer noch irgendwie gereicht hat. Aber dann kam mein Bruder zu Hilfe und Gott sei Dank, er brachte mein Auto wieder zum Laufen. Aber wisst ihr wie? Wir haben einfach die Punkte viertens und sechstens übersprungen. Was waren nochmal die Punkte viertens und sechstens? Viertens war Motor des Spenderfahrzeugs starten und sechstens war beide Autos laufen lassen. Diese Punkte machen eigentlich Sinn. Sie sollen nämlich verhindern, dass die Batterie des Spenderfahrzeugs zu sehr entladen wird und am Ende womöglich beide nicht mehr weiterfahren können. Und wisst ihr, was passiert ist? Obwohl wir die Punkte 4 und 6 weggelassen haben, passierte nichts Schlimmes. Mein Auto lief wieder und seines hatte auch keine Probleme. Alles gut. Und die Lektion dieses Abends, die kann man natürlich auf den Glauben übertragen. Ich denke nämlich, das passt irgendwie zum Gleichnis mit den 10 Jungfrauen. Allerdings endet dort die Story etwas anders. 5 von ihnen hatten gedacht, es reicht, unsere Fackeln einmal mit Öl zu tränken und sie würden brennen, bis der Bräutigam kommt. Aber dann war der Vorrat verbraucht. Und auch sie brauchten Starthilfe. Lesen wir nochmal Vers 8 in Matthäus 25. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen hatten daran gedacht, einen extra Vorrat mitzunehmen, aber die Krise nimmt erst in Vers 9 ihre volle Gestalt an, denn die Klugen geben ihren 5 Kolleginnen, denen gewissermaßen eine Panne passiert ist, eine Antwort, die wir nicht erwartet hätten. Aber die Klugen antworteten und sprachen: Niemals! Es würde nicht reichen für uns und für euch. Geht vielmehr hin zu den Krämern und kauft für euch selbst. Was für eine Abfuhr. Ist das eigentlich christlich? Handeln die 5 Klugen hier nicht total entgegen dem Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst? Das wäre, als wenn jener Bruder an jenem Abend zu mir gesagt hätte: Ruf doch den Automobilclub an. Ich komme jetzt nicht extra runter deswegen. Die verkaufen dir vielleicht sogar, wenn nötig, eine neue Batterie. Aber es hat er zum Glück nicht gemacht. Ein Kommentator hat geschrieben: Die Reaktion der klugen Jungfrauen auf die Bitte um einen Teil des Öls mag egoistisch klingen und vielleicht wären sie in einer realen Situation bereit gewesen zu teilen. Wenn auch ihr Vorrat begrenzt war, sorgte es dafür, dass zumindest einige Fackeln brennen blieben, wenn sie es für sich behielten, das Öl. Aber in einem Gleichnis laufen die Dinge nicht immer so ab, wie sie im wirklichen Leben ablaufen. Und der knallharte Realismus der vernünftigen Mädchen lädt den Leser ein, darüber nachzudenken, dass geistliche Bereitschaft nicht etwas ist, das andere für einen bereitstellen können. Jeder braucht sein eigenes Öl. Jeder braucht sein eigenes Öl. Und wenn Jesus der Bräutigam wiederkommt, endet auch die Möglichkeit, etwas für andere in diesem Leben zu tun. Es gibt Dinge, die lassen sich am Tag des Gerichts mit niemandem mehr teilen. Dein Glaube? Deine Beziehung zu Gott durch den Heiligen Geist? Ihr wisst, das Bild von Öl, ne? Da kann man gewisse Querverbindungen ziehen. Oder auch den Charakter, den du dir erworben hast, den du entwickelt hast. Und wenn dir diese Dinge dann fehlen, ist es zu spät, dann erst noch glauben zu wollen, dann noch eine Beziehung anfangen zu wollen, dann noch schnell im Charakter zu reifen. Es geht nicht mehr. Und das Verschließen der Tür, na, die kommen dann zu spät, weil sie noch Öl kaufen wollten. Und dieses Verschließen der Tür ist ein weiteres Element in der Geschichte, was in einer Gesellschaft damals, die für ihre offene Gastfreundschaft bekannt war, irgendwie fehl am Platze scheint. Zu spät kommen ist in der orientalischen Gesellschaft normalerweise kein Thema, schon gar nicht wird es auf so dramatische Weise bestraft. Aber dies ist, wie so viele der anderen Gleichnisse, eine Geschichte von Eingeweihten und Außenseitern, von Geretteten und Verlorenen. Und das Schließen der Tür symbolisiert diese endgültige Trennung beim letzten Gericht. Ihr wisst, einst standen Menschen vor der verschlossenen Tür der Arche, die Gott selbst verschlossen hatte. Es war zu spät. Nur die da drin waren gerettet. Petrus vergleicht übrigens die Rettung von Noah und seiner Familie mit unserer Rettung, indem er sagt, 1. Petrusbrief, Kapitel 3, damals wartete Gott geduldig, bis Noah die Arche fertig gebaut hatte. Doch nur 8 Menschen wurden in der Arche durch das Wasser der Sintflut hindurch gerettet. Das ist ein Bild für die Taufe, die jetzt euch rettet. Die Taufe dient ja nicht zur körperlichen Reinigung. Sie ist vielmehr Ausdruck einer Bitte an Gott um ein gutes Gewissen. Diese Rettung verdanken wir der Auferstehung von Jesus Christus, der jetzt auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt und dem nach seinem Weggang in den Himmel die Engel, Gewalten und Mächte unterworfen sind. Hast du diese Rettung schon angenommen? Oder wirst du auch vor Gottes verschlossener Tür stehen? Und wenn du jemand bist, der sagt, ich habe diese Rettung angenommen und warte auf meinen Herrn, ich will mit ihm in die Ewigkeit ziehen, dann gilt auch dir die Frage, hast du genügend Öl dabei? Nein, anders, hast du mehr Öl dabei, als du im minimalen Fall brauchen wirst? Das sagt jemand, der immer erst wartet, bis Budapest kommt, um zu tanken. Ja? Hast du mehr Öl dabei, als du im minimalen Fall brauchen wirst? Oder wird die Tür zur Hochzeit verschlossen sein, weil du nicht bereit warst? Wenn als die törichten Jungfrauen von ihrer erfolglosen Suche nach Öl zurückkehrten, heißt es in Matthäus 25, 11, dass sie auch kamen und sagten, Herr, Herr, öffne uns. Und diese Wiederholung, Herr, Herr, die finden wir mal das Evangelium mehrmals. Sie klingt nach starken Gefühlen und Emotionen. Aber selbst eine starke emotionale Bindung an Christus ist kein ausreichender Ersatz für wahren Glauben und Gehorsam. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, erklärt Jesus am Ende der Bergpredigt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Und so antwortet auch der Bräutigam aus dem Inneren des Hauses, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Natürlich gibt es niemanden auf dieser Welt, der Gott unbekannt wäre. Wir haben es mit einem allwissenden Gott zu tun. Aber hier geht es nicht um ein Kennen im Sinne von Faktenwissen, hier geht es um ein Kennen im Sinne von Beziehungen. Das Griechische hat da auch verschiedene Worte bereit. Ein Kennen durch Beziehung. Wenn es schon im zwischenmenschlichen Bereich stimmt, dass man nicht einfach nur nebeneinander herleben kann, um wie viel mehr ist das bei der wichtigsten Beziehung der Fall? Nur durch eine ständige Beziehungspflege haben wir genug Öl. Und dass Jesu Kommen sich verzögert hat, dahinter steht womöglich ein tieferer Sinn. Zum einen bin ich der Meinung, zeigt sich dadurch, wer wirklich Ausdauer hat. In Sprüche 13,9 heißt es, das Licht der Gerechten wird hell brennen, die Leuchte der Gottlosen aber wird erlöschen. Hier geht es nicht ausschließlich um Menschen, die nie geglaubt haben, sondern auch an solche, die dachten, sie müssten nicht mehr wachsen, müssten nicht mehr planen für ihre Zukunft mit Gott. Und dass Jesus noch nicht wiedergekommen ist, gibt uns auch die Chance, uns noch besser vorzubereiten. Ich kann mir vorstellen, dass die 10 jungen Frauen einander gut kannten. Können wir uns nicht vorstellen, wie gut es doch wäre, wenn die 5 Klugen den anderen vorher schon nahelegen, wie wichtig es ist, extra Öl bereitzuhalten? Und beeindruckend ist ja auch, dass einige dieser jungen Frauen überhaupt daran gedacht hatten, extra Vorsorge zu treffen. Wie viel mehr wird Gott das von uns erwarten? Es ist unsere Verantwortung, unsere Brüder und Schwestern daran zu erinnern, dass sie genügend Öl bereithalten. Nicht, wenn der Mitternachtsruf ertönt, sondern jetzt, vorher, während wir uns auf das Kommende vorbereiten. Es ist unsere Verantwortung, uns gegenseitig zu unterstützen, damit wir das alle schaffen. Die Krisen und auch die Wartezeiten des Lebens dauern häufig länger als gedacht. Die Wegstrecke zum Himmel erscheint uns häufig länger als geplant. Wir alle brauchen mehr Durchhaltevermögen als gedacht. Und die finale Krise, hoffentlich ist sie für uns nicht überraschender als gedacht. Und die Frage, mit der ich schließen will, haben wir genug Öl dabei. Amen.